Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallo. Wir begrüßen zurück. Wie bitte?
Der Elefant trötet schon wieder. Jetzt mit Millionenstimme hier.
Millionenstimme? Man hat mich ja schon Goldlöckchen genannt, aber Millionenstimme ist neu.
Tja, immer mal wieder was Neues, ne? Man muss ja absolut immer wieder adaptieren.
Es hält frisch im Gesicht. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du wieder da bist.
Danke, danke.
Hast du die letzten 2 Wochen gut überstanden?
Welche 2 Wochen? Wir waren auch erst gestern hier im Call. Also dementsprechend, das ist wie im Flug vergangen.
Wie im Flug vergangen. Das ist gut. Gibt es aus deiner Sicht denn neue Erkenntnisse, die du aus unserem Gespräch gewonnen hast, bevor wir denn hineinsteigen in die Themen von Adopt?
Ja, ich glaube, ich habe ganz viele neue Erkenntnisse gewonnen. Jetzt nicht unbedingt jetzt zu dem Thema, doch vielleicht auch zum Thema Software, aber es ging da um das Thema AI und die Adoption der Menschheit da drauf. Und das war sehr, sehr spannend, weil es 2 KI-Experten vor einer Woche auf den Unternehmertagen gab, die darüber philosophiert haben, was ist denn eigentlich in 10, 15 Jahren, wenn die KI 99% unsere Aufgaben übernimmt? So, was machen wir dann als Menschheit? Und das war sehr, sehr spannend, weil es ja auch darum geht, wie schnell wird eine Technologie quasi von der Menschheit aufgenommen oder angenommen? Und da zeigt sich einfach der Trend so von den letzten Jahren, dass es früher einfach Jahrzehnte gedauert hat, dann waren es nur noch 3 bis 7 Jahre, dann 1 bis 2 Jahre und mittlerweile wird neue Software in gewissen Bereichen einfach viel, viel schneller adaptiert und genutzt. Und das ist einfach so ein Trend, dass es sich da immer schneller und schneller einfach dreht, wo wir natürlich auch immer ein bisschen gucken müssen, wie wir auch dranbleiben als Menschheit und welche Rolle wir dann natürlich in Zukunft einnehmen im Bereich KI und Co. Das heißt, wird es den Job, den ich jetzt mache oder den ihr jetzt macht, in 5 Jahren, in 10 Jahren noch geben? Oder ist das was, was man vielleicht komplett durch eine KI ersetzen kann irgendwann? Und ich glaube, dass das eine ziemlich spannende Fragestellung ist, mit der ich mich jetzt seit diesem Talk sehr, sehr viel beschäftigt habe.
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage für mich auch, weil ich habe, das Hauptthema ist ja immer, ist AI Elektrizität? Also ist die Veränderung, die wir jetzt durch AI erleben, ist das eine Veränderung wie durch Elektrizität? Und da gibt es ja die Aussage, dass nach der Erfindung der Elektrizität es noch ungefähr 200 Jahre gedauert hat, bis die ganzen Anwendungen dieser Technologie wirklich in den Markt adoptiert wurden. Also dass es sozusagen unterschiedliche Layer gibt von Adoption. Das eine ist, es gibt jetzt sowas wie AI, ich setze das ein. Und das andere ist, wann werden Apps oder Technologien erscheinen, die das so integriert haben, dass es ein Bestandteil wird. Ein Beispiel dafür ist, glaube ich, ich habe das All-Hands-Meeting von Tesla angeschaut. Und da geht es ganz stark um diesen Optimus-Roboter. Und die Argumentation von Elon Musk ist, Sie als Tesla haben praktisch jetzt Erfahrung gesammelt in Batterien, in Motoren, in AI, in Sensorik und im Erkennen und Reagieren auf Umgebungen. Und Ihre Argumentation ist, in den nächsten 5 Jahren wird humanoide Roboter ein Geschäftsmodell, das 10-mal so groß ist wie das von Autos. Und das ist dann eine Adaption von AI, wenn du so willst, im Kern eines Produktes, die signifikant Einfluss auf das physische Leben haben wird. Es gibt auch von Nvidia zum Beispiel ein Konzept, wo sie mit Disney zusammenarbeiten und kleine Roboter, so R2-D2s, praktisch durch die Weltgeschichte fahren und auch auf AI reagieren? Also die Frage ist dann, kaufst du Elektrizität oder kaufst du Licht? Als Kunde. Also was ist die Adoption? Ist die Adoption der Strom oder die Maschine, die durch den Strom betrieben wird?
Ja, oder das Erlebnis, was du einfach dadurch hast. Also ich glaube, das ist ja die Frage Licht. Und was war das Zweite, was du gesagt hast?
Die humanoiden Roboter.
Die Roboter.
Oder die Maschine. Jetzt, oder bei Elektrizität die Maschine. Also die Argumentation bei Industrialisierung war ja die Dampfmaschinen. Und da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von, wird durch Dampfmaschinen Kohle billiger, weil du jetzt nicht viel Kohle brauchst zum Heizen, oder verändert das Verhalten von Kohle, weil du jetzt so viel mehr Dampfmaschinen betreibst. Die gleiche Argumentation gibt es ja bei Strom und AI.
Ja, ich glaube, dass uns die Roboter, sage ich mal, da in dem Sinne, sage ich mal, das abnehmen. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob es jetzt Licht oder Elektrizität ist, was wir, sage ich mal, da mehr brauchen, beziehungsweise wo wir da jetzt ansetzen direkt. Also ich glaube, dass der Roboter, den vergleichst du jetzt mit dem Licht gerade, ne? Und die AI
ich vergleiche AI mit Elektrizität. Also AI als Technologie-Shift, okay, vergleichbar, ja, mit dem Technologie-Shift von Elektrizität.
Okay. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es in diesem Zusammenhang deutlich schneller geht. Also wie du sagst, sage ich mal, diese 5 Jahre, vielleicht sind es auch nur 1 oder 2 Jahre oder auch nur 3 Jahre, wo das passiert, weil einfach durch die Möglichkeiten, die wir mit AI haben, einfach die Prozesse 10-mal, 100-mal, 1000-mal schneller werden. Und auch das Thema, wie schnell diese KIs auch dazulernen, da können wir Menschen gar nicht mithalten. So, also das heißt, so schnell wie die Maschine lernt oder etwas adaptiert, da kommen wir als Menschen gar nicht mehr hinterher. So, das heißt, früher oder später wird die Maschine, sage ich mal, das Ganze, sage ich mal, ausrollen und wird quasi da uns die Sachen natürlich abnehmen.
Naja, da möchte ich mal der Elefant im Raum ansprechen. Und zwar, vielen von unseren Zuschauern haben vielleicht die letzten paar Mal bemerkt, dass Katharina nicht dabei war. Und dass das vielleicht hatte so ein bisschen, wie heißt das, Gerüchte gegeben, dass sie vielleicht nicht meer dabei gewesen wäre und so weiter. Und dass sie nicht wollte. Nein, 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 das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind sehr froh, dass Katharina jetzt wieder voll dabei ist. Aber Spaß beiseite. Aber was mich eigentlich interessiert, Katharina, weil wenn wir jetzt so über diese ganze Adopt-Phase reden, das ist ein rein menschliches Verhalten. Und Pascal und Felix, die sprechen jetzt an, dass die Menschen sich eigentlich immer schneller einlassen auf die neue Technologien über die letzten Jahre. Du bist in menschlichen Verhalten in wirtschaftlichen Bereich, hast du dich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Wie beobachtest du das so aus von deinen Kunden und die Analyse, die du über die letzten Jahre gemacht hast? Hat sich da das Verhalten von Kunden in die Adoption von neue Produkte auch in all die Industrien, womit du dich beschäftigt hast, immer schneller angepasst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher das Gegenteil. Also, dass Leute weniger schnell langfristig begeistert sind. Also, was wir sehen, ist ja eine kurzfristige Begeisterung, aber eine schnelle Ermüdung. Dass sie nicht so schnell... wir haben ja eine Erhöhung des Konsums an sich, ja. Also dass viel gekauft wurde. Ich überlege gerade, das ist eine sehr kluge Frage. Aber ich würde sagen, nein, eher das Gegenteil. Kundenservice ist immer weniger geworden, zum Beispiel. Also die Übergabe von Produkt hin zum Kunden.
Was war das? Das war kein Hund, der bei mir geschnarcht hat, sondern das war der Kühlschrank, den bei mir im Hotelzimmer steht.
Okay.
Der sich bewogen hat.
Aber Katharina, du hast gerade eben. Ja.
Also ich würde sagen, dass der Wert erst jetzt wiederkommt. Also, dass es jetzt wieder so langsam wahrscheinlich in die Richtung geht, dass Kunden mehr offen sind, sich begeistern zu lassen, aber dass das vorher nicht so stark. Also wir haben einen Anstieg gehabt, der nicht so stark ist, wie man glaubt. Ich glaube eher eine Reduktion und dass es jetzt erst wieder losgeht.
Glaubst du, dass es einen Einfluss auf die Altersdemografie hat, also wie alt die Kunden sind?
Ja, klar. Ja, klar. Also und auch der Kontext, ne? Ob B2B oder B2C, das ist natürlich auch nochmal ein absoluter Unterschied. Also wir haben im B2B, wenn wir jetzt mal an Software denken, also Begeisterung über eine neue Software und den Service bei neuer Software, habe ich so noch nicht gesehen, habe ich auch noch niemanden gehört, der irgendwie morgens zur Arbeit gekommen ist und gesagt hat, so jetzt freuen wir uns mal richtig.
Das hat ja aber wenig. Sorry.
Nee, okay, sag du.
Wir hatten ja letztes Mal, das hast du sicher gehört, diese spannende Diskussion über die Adaption von Usern in Bezug auf Software. Und ich habe da sehr lange nochmal drüber nachgedacht, weil ich finde immer noch, der ChatGPT-Case ist das genaue Gegenbeispiel für diese Argumentation, dass Menschen nicht adaptionsfähig sind. Ich habe da wirklich nochmal länger drüber nachgedacht, auch diese Frage der Begeisterung. Ich kenne so viele Leute, die das in ihren Alltag inzwischen eingebaut haben, bestimmte Sachen von ChatGPT erklären zu lassen, zu Korrektur lesen zu lassen, verbessern zu lassen. Und meine Hypothese ist ja immer noch, wenn der Mehrwert groß genug ist, dann ist die Adaption ratzfatz da. Nur die Adaption ist nur dann nicht da, wenn der Mehrwert nicht groß genug ist.
Vielleicht das ist aber auch so.
Ja, nee, sag
vielleicht, Felix. Ja, also vielleicht, das kam mir jetzt gerade noch, vielleicht ist aber auch das Thema nicht die Adoption, sondern, beziehungsweise, ja klar, das ist Teil der Adoption, aber das Verstehen des Kunden. Also das heißt, dass quasi mit dem Thema ChatGPT ist für den Kunden super schnell verständlich, was er davon hat. Das heißt, ich gebe da was rein, ich muss nicht mehr stundenlang suchen, der spuckt mir im besten Fall zu 80-90% das richtige Ergebnis aus. So, und bei Software hat man ja meistens noch das Thema, dass vielleicht der Kunde oder der Nutzer gar nicht weiß, was bringt mir das jetzt eigentlich? Dass das vielleicht gar nicht kommuniziert wird in dem Zusammenhang. Und es nur aber heißt, ja, wir brauchen das.
Aber ChatGPT ist doch Software.
Ja, ja, klar, aber ChatGPT erklärt es dir, beziehungsweise macht es dir so einfach, das zu nutzen, was ganz viel Software noch nicht macht, ganz viel andere Software.
Mhm. Okay, ja, da würde ich mitgehen.
Das heißt, dass man sagt, okay, es ist vielleicht wirklich das Thema, dass ein sage ich mal, ein Verkaufsthema oder ein Erklärthema ist, warum gewisse Softwarelösungen noch nicht adaptiert wurden. So, ein Beispiel, ich habe mich jetzt letzt um das Thema Presse-Dashboard gekümmert. So, das heißt, du hast eine PR-Agentur und du möchtest da quasi Pressetexte, Social Media, alles quasi zentral irgendwo steuern. Dann habe ich mich mit dem Vertriebler unterhalten, der war kein Vertriebler, der war Technical Engineer und war halt gerade an dem Tag verfügbar, weil der Sales nicht da war und hat mir das Produkt erklärt. So, und auf die Frage, was nimmt das Produkt mir ab, hat er gesagt, ja, du kannst da alles reinmachen und du kannst da alles steuern. Und dann war die Frage so, ja, und hakt das Programm auch für mich nach, ob der andere das gesehen hat, ob der andere das approved hat, ob der andere die Aufgabe gemacht hat. So, und dann hieß es so, ja, nee, das macht's ja nicht. Da könnte ich ja einen Workflow erstellen und dieser Workflow würde dann die Person dran erinnern. So, wenn ich jetzt aber bei jedem Mal einen Workflow erstellen muss, habe ich schneller eine Mail geschrieben oder den Kunden angerufen oder bitte, bitte, bitte einmal Freigabe. So. Das heißt, da ist vielleicht das Produkt auch das Thema, weil das Produkt nicht passend gemacht ist, dass es im Prinzip leicht adaptierbar ist.
Spannende Frage. Also
ich würde gerne nochmal auf das Thema Qualität reinkommen, weil ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen differenzieren zwischen einem Produkt, was zwar die Anwender begeistert, aber die Qualität vielleicht auch gar nicht dementsprechend ist, Und vielleicht auch nicht für jeden Mitarbeiter ist. Also Pascal, du hast gesagt, ChatGPT ist doch eine Software, ja. Aber schau dir doch mal an, aktuell, wie viel Content nur auf Social Media rausgeblasen wird, der offensichtlich KI generiert ist und wenn man sich damit mal beschäftigt, der wirklich Grütze ist. Also entweder faktisch falsch oder in Details falsch oder. Das heißt, der Kunde, ja, also der Nutzer von GPT, der findet das super, ja. Also der drückt auf den Knopf und hat irgendwie so. Das heißt, die Frage ist ja, die man sich auch nochmal stellen muss. Das ist zwar toll, dass die Leute begeistert sind, aber wie kann ich als Unternehmen sicherstellen, dass nicht nur die Begeisterung für das Produkt da ist, sondern dass die Ergebnisse vielleicht auch noch dementsprechend sind. Das heißt, was ja eigentlich, und das wird eben vergessen, ja, wie erstelle ich denn, jetzt bleiben wir mal bei GPT, wie nutze ich denn das Tool und auch der faulste und bequemste Mensch, ja, dass die Ergebnisse auch zu dem Unternehmen passen, so wie ich es eben auch brauche.
Ich stimme dir zu, aber das ist nicht Adoption. Aus meiner Sicht ist Adoption, die Nutzer nutzen es von sich aus begeistert. Das Ergebnis ist, da ist, du hast absolut recht von der Output-Frage, aber ist das wirklich eine Adoption-Frage? Also ist, weil das sind zwei Dinge. Aus meiner Sicht, nutzen sie es richtig? Haken dran. Aber die Hürde war ja, oder die Frage, die wir diskutiert haben, war, sind die Leute überhaupt bereit, neue Software zu nutzen? Und da gab es die Argumentation letztes Mal, das liegt in der Kultur, die Europäer sind müde und wollen nicht mehr neue Sachen lernen. Und meine Hypothese ist, das stimmt nicht, die sind nicht müde, wenn das Produkt aus ihrer Sicht, und jetzt differenziere ich, so wie versuche ich zu differenzieren auf das, was du eingegangen hast, aus ihrer Sicht einen hochgenugten Mehrwert liefert.
Ja, aber der Mehrwert ist ja da. Aber wenn die Mitarbeiter selber keinen Bock haben, das Produkt so zu nutzen, wie es eigentlich gedacht ist, weil du kaufst ja ein Produkt, das du A, gut nutzen kannst und B, natürlich den Unternehmenswert steigert. So, das ist doch ein Pärchen. Ja?
Ich möchte da noch einen kleinen Zusatz anhängen. Ich würde sogar noch behaupten, die kurzfristige Mehrwert von die Lösung zu sehen. Weil ich glaube, das ist jetzt der Punkt, kann es mir in ganz kurzer Zeit, also mit wenig Aufwand und Energie, mir direkt etwas geben, was so viel Mehrwert bringt. Ich bin in mijn leven, of vielleicht heb ik einfach die falsche Leute kennengelernt, aber im Allgemeinen ist meine Auffassung, die Menschen sind eher interessiert aan kurzfristige Belohnungen, als in etwas langfristig zu investieren. Und wäre dann eigentlich bei so einer Adoptphase nicht, dass kurzfristig, da die Nutzen ganz hoog zijn sollte en dat führt wirklich zu einer höheren Adoption?
Das ist ein guter Ansatz, wenn man sich das Thema ChatGPT mal anguckt und im Prinzip sich den Mechanismus dahin anguckt, ist es im Prinzip ein Produkt, was idiotensicher ist. So, das heißt, du sagst dem Ding einfach, was es machen soll und es kommt raus. So, würde zurückzuführen auf das Produkt, sage ich mal, von Softwarelösungen für den B2B-Bereich oder B2C-Bereich dann heißen, dass das Produkt vielleicht der aktuellen Anbieter auf dem Markt einfach noch nicht so einfach ist, dass der Kunde es direkt nutzen kann und diese direkten Erfolge sieht, weil es vielleicht noch zu komplex ist, weil es zu umständlich ist, sage ich mal, und weil, Pascal, wie du gesagt hast, diese kleinen Erfolge, die man bei ChatGPT hat, direkt einfach nicht da sind, weil man sich erstmal mehrere Stunden damit beschäftigen muss. Und dann natürlich das, was die Katharina, sage ich mal, gesagt hat, dass eher die Reduzierung der Aufmerksamkeit oder des Interesse da dann eine eher demotivierende Sache darstellt. müsste man dann nicht einfach eher gucken und sagen, okay, wie schafft man es, Software in kleinen Schritten so nutzbar zu machen, dass ich direkt Erfolge sehe, um über kleine Schritte direkt quasi diese Erfolgserlebnisse in meinem Gehirn zu haben, die mich stimulieren und dann sagen, okay, nächste Woche will ich das nächste lernen und dann nächste Woche wieder das nächste. So. Und dann diese Motivation einfach nutzt, um dann, sage ich mal, diese zum Beispiel extrem motiviert sind, die digitalen Champions im Unternehmen, zu sagen, hey, guck mal, ihr seid unsere Champion der Woche, zeigt es doch mal den anderen, die jetzt nicht ganz so weit waren, sondern kann man die Mitarbeiter da natürlich auch noch mit aufnehmen, sagen, hey, guck mal, so könnt ihr noch anspornen, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen, um dann für eine schnellere und erfolgreiche Adoption zu sorgen.
Also ich wage mal einen Vergleich, nicht aus der Richtigkeit heraus, sondern aus der Nutzung von User mit Google und dem GPT-Modell zum Beispiel. Ja? Der elementare Unterschied ist ja, dass bei Google der Anwender lernt relativ schnell, zwangsgebunden. Ja, weil es die Verlässlichkeit ist ja da, das Ergebnis. Anders als jetzt bei GPT. Du kannst 10 Leute geben, dasselbe einkriegen, unterschiedliche Ergebnisse. Bei Google wäre es genau andersrum. Ja, die geben ungefähr dasselbe ein, ja, differenzierter und kommen auf dieselben Ergebnisse. So, bei Google lernt der Anwender relativ schnell, relativ kurzfristig, weil er ja sofort sieht, ist das Ergebnis, was ich gesucht habe, wirklich für mich relevant, ja oder nein. Das heißt, die User lernen ja schnell, indem sie zum Beispiel die Suchanfrage anders stellen, indem sie tiefer suchen, anders suchen, keine Ahnung, ja. Also da lernen sie ja sehr schnell und deswegen ist es natürlich auch ein Produkt, was extrem begeistert, ja. Das hast du ja bei KI nicht. Die haben ja kein direktes Feedback, dass man sagen muss, die Begeisterung ist da, ja, weil sie ein Ergebnis haben. Aber es fehlt ja das Feedback für das Ergebnis. So. Und da weiß ich nicht, ob ich da so, also ich finde schon, dass es, das muss ja allein sein mit dem Unternehmen, finde ich.
Aber wie meinst du das?
Ja, für mich gibt es noch einen anderen Anblick. Ich meine, wir reden hier jetzt über Software die ganze Zeit und über dass die Adoption sehr schnell sein sollte und so weiter, dass das das Ziel sein sollte. Aber es gibt auch komplexe Probleme, die niemals auf einen einfachen Art gelöst werden können. Zum Beispiel Flight Control. Also daar möchte ich nicht, aus Sicherheitsgründen, dass da irgendwie eine Software gebaut wird, wo all diesen Flughafen das riesenschnell kaufen, weil der Software einfach so einfach zu bedienen ist. Sondern mir wäre lieber, dass die daar irgendwie ein System kaufen, das 1000-mal geprüft ist, ob das sicherste ist, was es gibt, sodass keine Menschen mehr sterben würden, wenn sie landen oder wenn der Flugzeug abhebt. So, ich glaube, daar muss es auch noch eine Differenzierung geben zwischen Lösungen, die kurzfristig irgendwie einen Mehrwert bringen, aber das kann dann für einfachere Probleme sein. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz komplexe Probleme. Und da braucht es komplexe Lösungen. Weil das sind, ja, das sind halt nicht Themen, die einfach auf Knopfdruck gelöst werden können. Und ja, glaub, wie... Ja. Ja, sorry, Pascal.
Ich glaube, das ist einfach... Also, das sind zwei Extreme mit Sicherheit. Die Mehrheit liegt ja wahrscheinlich dazwischen. Also es ist weder so, dass jetzt 100 Menschen sterben, wenn ich in meiner Reisekostenabrechnung irgendwie das falsch ausgefüllt habe, noch so, dass ich da Instant Gratification bekomme. Jetzt ist aber die Frage, wie wird denn Adoption von etwas, was weder Schmerz im hundertfachen Fall oder Lust in irgendwie hundertfachen Fall erzeugt, wie steigere ich denn die Adoption davon? Also natürlich ist es so, die Flugsicherheit, da würde jeder sagen, jeder Absturz ist einer zu viel und wenn das verhinderbar ist, dann macht das Sinn, dafür sehr viel Geld und sehr viel Zeit zu investieren. die meisten Verhaltensänderungen, also ich habe jetzt gerade überlegt, was wäre denn ein vergleichbarer Umstand in so einem normalen Unternehmen? Ich habe für mich jetzt habe ich schon gesagt, wäre vielleicht sowas wie die Steuererklärung, ja, also da ist ein Falschausfüllen eventuell auch ein großer Schaden oder mein Finanzbericht, ja. Und nehme ich in Kauf, dass das jetzt ein schmerzvolles Ausfüllen ist. Aber wenn es darum geht, einen Kalendereintrag in einer Software auszugeben, dann würde ich sagen, ist mein Schmerzrisiko, was ich verhindern will, ist relativ gering. Da muss es dann schon einfach sein, damit ich das benutze. Weil das Nicht-Benutzen, also das ist ja immer diese Option des Nicht-Tuns, die da dagegen spricht. Oder das ist ja das, was Adoption ausmacht. Adoption ist, ich mache etwas, obwohl ich es auch nicht machen könnte.
Na, wir sind ja da wieder bei dem Thema Nutzen, was du vorhin auch angesprochen hast, Pascal. Das heißt, wie groß ist der Nutzen für den Kunden? So, oder der Nutzer am Schluss. Das heißt, der Kunde, wenn er einen großen Nutzen hat, ist natürlich die Adoption schneller, wie wenn er nur einen kleinen Nutzen hat, würde ich jetzt mal sagen. So, die Frage ist aber, wie kann man Software, die jetzt weder in Patricks Beispiel ein extremes Sicherheitsthema hat oder, sag ich mal, ein banales Produkt ist, sondern wir gehen von einem Durchschnittsprodukt aus, einer Durchschnittssoftware, die mittel bis schwer ist, die einen gewissen Komplexitätsgrad hat, die ein Unternehmen voranbringen soll. Und wie kann es dort gelingen, das natürlich bestmöglich zu implementieren. Also da geht es weder um nur Kalendereinträge oder um High-End-Security in Flugsicherheit. So. Aber es spielt natürlich alles mit ein. Und da kann natürlich KI in dem Bereich, sage ich mal, was das Thema Adoption geht, auch unterstützend sein. Das heißt, KI-gestütztes Onboarding zum Beispiel. So, anstatt dass wir uns Videos angucken, die irgendein Mensch gemacht hat, gehst du da rein und sagst einfach, hey, pass auf, ich habe mir die Software angeguckt, ich habe verstanden, ich kann damit meine Kalendereinträge erstellen, ich kann damit E-Mails verschicken, ich kann damit meine Kunden betreuen, ich kann die anrufen lassen. Was sind denn die nächsten Schritte, die ich machen kann? So, und dann kann dir die KI-gestützte Adoption dir genau sagen, hey, pass auf, jetzt solltest du dir das und das und das Thema angucken, weil das ist jetzt der nächste Schritt, um dann darauf wieder aufzubauen. So. Und somit lernt der Nutzer ja schneller, weil er der KI mitteilt, das habe ich verstanden und das möchte ich jetzt als nächstes lernen.
Ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Software müsste sagen, ich habe gerade gesehen, wie du 27 Klicks gebraucht hast, um einen Termin anzulegen. Mein Vorschlag ist, mach doch so und so, dann ist es für dich einfacher.
Da bist du dann beim nächsten Schritt von, sage ich mal, Intelligenz. Das heißt, das ist ja diese autonome Intelligenz, von der ja alle sprechen, wo ja auch OpenAI ja dran ist, das quasi zu entwickeln. Und wenn sie das entwickelt haben, dann sind sie ja bei Microsoft aus ihrem Vertrag raus. So, das heißt, dann müssen sie nicht mehr 75% ihres Ertrags an Microsoft abdrücken, weil sie dann quasi das Ziel erreicht haben, was quasi dann Microsoft natürlich wieder nutzen kann für sämtliche Anwendungen. So, da wird es laut OpenAI noch ein Jahr dauern, laut Microsoft 5 Jahre. So, wir werden sehen, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Und das wird auch so kommen, Pascal, dass das Programm dir genau sagt, was es denn machen muss. Beziehungsweise ich glaube, dass du sogar noch einen Schritt hinterlegst. Das Programm wird das automatisch tun für dich. Das Programm wird feststellen, oh, der hat 25 Klicks dafür gebraucht. Und das Programm weiß dann aufgrund deiner Historie oder deinem Benutzeraccount oder was auch immer, was du die letzte Zeit gemacht hast und mit wem du gesprochen hast und wird dir den Termin direkt eintragen. So, das heißt, noch mal einen Schritt weiter, dass ich quasi komplett selber denken wird. So, den Schritt, den ich erklärt habe, ist, sage ich mal, dieser Zwischenschritt, diese Transformation von einem supportenden oder einem generative AI, wie sie alle sagen, zu der selbstlernenden AI. Weil die selbstlernende AI, die sieht dann, was wir als Menschen falsch gemacht haben und guckt dann, okay, wie kann ich das in Zukunft machen? Oder wie kann ich ihnen das erleichtern? Oder wird die Apps direkt so umbauen, dass ich das gar nicht mehr sehe als Kunde, weil ich es gar nicht mehr brauche? Vielleicht brauche ich am Schluss nur noch den Button jetzt anrufen, weil man nur noch einen persönlichen Kontakt braucht. Und alles andere wird dann Stück für Stück von der AI übernommen.
Genau, dann wäre jetzt halt die Frage, wie muss jetzige Software sein, die da noch nicht ist? Also wie überleben Hersteller von Software die nächsten 3 Jahre? bevor ihre Software so schlau ist, dass sie das alles selber macht und dann eben sagt, ich glaube, du möchtest wahrscheinlich einen Termin ausmachen mit Patrick. Soll ich den schon mal einrichten und mit seinem Kalender abgleichen?
So sieht's aus. Oh, das wäre ein Paradies.
Katharina, das wird kommen. Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren werden wir das haben. Wir werden morgens aufstehen. Wir werden morgens aufstehen und dann wird uns unser persönlicher Assistent fragen, hey, wie geht es dir, Katharina? Was möchtest du gerne trinken? Kann ich dir einen Kaffee machen? Welche Aufgaben hast du heute denn in deinem Kopf über Nacht erledigt? Ich habe dir die Aufgaben in deinem Kalender und du sagst ihm, alles klar, bitte den Termin verschieben. Den Termin nehme ich wahr, da fahre ich hin. Und dann bist du quasi durch, so für den Tag. Und dann wirst du nach 5 Minuten dein komplettes Leben quasi koordiniert haben und hast dann quasi deine 3 Termine, die du persönlich machst und den Rest kannst du dir frei verfügen, einteilen. So wird es meiner Meinung nach aussehen. Um aber auf das Thema zurückzukommen, wie sieht das denn bis dato aus? So, das heißt, es kann aussehen, indem man, sage ich mal, proaktive Hilfe oder Intelligence FAQ Systems quasi hat, die quasi mit der Software bestückt sind, die quasi wissen, um was es in der Software geht und die quasi aus dem Nutzen der Software dann dem Kunden genau sagen können, was er zu tun hat. Das heißt quasi, ich glaube, dass dieses Thema Adoption, so Adoption as a Service zum Beispiel, ein Geschäftsmodell werden könnte die nächsten 1 bis 5 Jahre oder 1 bis 10 Jahre, weil im Prinzip die Softwarehersteller entweder nicht die Weitsicht haben oder es einfach zu lange dauert und es wird Firmen geben, die das anbieten werden, wo du dann deine Software reinmachst oder deinen Quellcode oder was auch immer und die erstellt dir daraus quasi ein FAQ-System für deine Kunden oder deine Mitarbeiter oder Schulungssysteme, die deine Mitarbeiter gezielt anhand ihrer Wissensstände quasi dann in diese Software einführen wird. Zum Beispiel. Und das wird quasi dann die Rolle auch einfach unserer Manager, ob das ist Content Manager, Change Manager sind, auch verändern, weil sie halt keine Begleiter mehr sind und versuchen das zu implementieren, sondern aktiv an der Wertschöpfung natürlich beteiligt sind. Und je besser man das natürlich dann macht, umso besser oder umso schneller kann es dann natürlich auch adaptiert werden.
Also, Adoption as a Service. Neuer Begriff. Entschuldige, Katharin.
Ja. Also Menschen verändern sich ja immer aus 2 Gründen. Entweder wenn der Schmerz groß ist oder wenn die Lust auf etwas groß ist. Die Schwierigkeit ist nur die Lust auf etwas. Das ist im Vergleich zu Schmerz natürlich nochmal ein deutlicher Unterschied. Das heißt, Schmerz zieht tatsächlich am besten. Und ich erinnere mich gerade an meine Umstellung, Pascal war dabei, auf Apple, wo ich mein komplett alles auf Apple umgestellt habe. Ich konnte es gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Also ich bin auch heute manchmal noch überrascht, obwohl das jetzt schon ein paar Jahre her ist, wie simpel es mir gemacht wird, mich nicht mit Dingen beschäftigen zu müssen, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. Also von der Dokumentenverwaltung bis hin zu Kontaktaustausch. Also Wahnsinn, ja? Also und das ist für mich natürlich etwas, wo ich sage, das ist Adoption für mich in Reinformat, ja? Also wenn da jetzt noch eine nette KI drauf sitzt, fein, ja? Da bin ich absolut dabei, aber ich finde, die haben es wirklich, für mich zumindest, ich habe ja ein sehr beschränktes ein Knowledge für Hard- und Software, ja, also da bin ich ja eher Nutzer und kein Auskenner, das muss man ja ganz klar so sagen und das ist natürlich ideal, ja, also für Leute, die keine Ahnung haben, das trotzdem nutzen müssen und null Bock haben, sich damit zu beschäftigen, etwas zu kreieren, wo der Nutzen und die Begeisterung einfach automatisch hoch ist, weil man für den Kunden die Faulheit mitgedacht hat. Das ist, und das Ergebnis trotzdem mega ist, ja? Also, das muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr gelungenes Beispiel.
Ich habe zum Beispiel bei Adoption von zum Beispiel so Analytics-Tools immer den Eindruck, und ich werde das eventuell jetzt demnächst mal wieder erleben, dass es einfacher ist für die Leute zu sagen, was sie blöd finden, als das, was sie haben wollen. Also die Adoption Rate von vielen Tools im Webmarketing ist ja, hier ist das Tool, du kannst es dir so, du kannst alles damit machen, du kannst es dir so konfigurieren, wie du willst, aber es ist eigentlich leer. Und meine Hypothese war immer, das müsste eigentlich voll sein und es fällt den Leuten leichter zu sagen, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht und das will ich anders, als zu sagen, klick dir das zusammen, was du haben willst. Sag Felix.
Du sprichst da, glaube ich, gerade ein gesellschaftliches Thema an, was jetzt gerade in Deutschland oder in der Dachregion oder auch in Europa, sage ich ja mal, das Thema ist, dass wir in Europa einfach extrem negativ denken. Zum Ersten, das heißt, in den Nachrichten wird nicht darüber publiziert, was gut ist, sondern es wird immer gesagt, was schlecht ist. In der Schule geht es immer darum, was hast du falsch gemacht, was hast du schlecht gemacht, anstatt was hast du gut gemacht. Und ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Thema ist bei uns, dass wir das einfach verinnerlicht haben und dass wir von daher natürlich, also programmiert wurden darauf, auf das Negative zu achten. Und wir jetzt erst wieder, sage ich mal, lernen müssen, auf positive Aspekte zu reagieren oder positiv, sage ich mal, zu denken. Was dann da noch dazu kommt, ist, dass der Mensch dafür aber erstmal in der Lage sein muss, sich mit sich zu beschäftigen. Weil es ist der einfache Weg zu sagen, ja, das ist scheiße, das mag ich nicht, das ist blöd. Aber zu sagen, okay, das ist gut, weil brauchst natürlich viel mehr Aufwand und musst du viel mehr drüber nachdenken, weil du natürlich programmiert bist darauf, was ist schlecht. So. Und ich glaube, dass wir hier in der Gesellschaft, wenn wir um das Thema sprechen, da einen Ankerpunkt bräuchten, sag ich mal, oder was wahrscheinlich die Gesellschaft die nächsten 20, 30 Jahre mit zu kämpfen hat. Wer sind wir eigentlich und was mache ich? Und wie spreche ich? So wie du sagst, Pascal, ja klar, es wäre schön, wenn der Mensch sagen würde, das finde ich gut, das möchte ich haben. So. Dafür muss ich ihn aber erstmal konditionieren. Oder dafür muss er erstmal die Möglichkeit haben, sich darüber zu beschäftigen.
Aber das ist der schwerste Weg, ne? Das ist der absolut schwerste Weg in einer aktuellen Zeit, wo wir eine Informationsüberflut haben, wo kaum Ruhe und Zeit ist, um sich mal ein paar Gedanken über sich und den Stand, wo man steht, zu machen. Ne? Oder meinen Wert, den ich in einem Unternehmen wirklich beitrage. So. Mhm. Ich glaube, dass auch hier der Schmerzpunkt einfach hoch genug sein muss. Dass man sagt, stopp, jetzt, weil Verhaltensänderungen in Bezug auf Gedankenveränderungen, das ist schon Königsdisziplin.
Absolut.
Mhm. Vielleicht mal weg von diesen gesellschaftlichen Themen und so ver. Ich war jarenlang leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und zwar Ducati-Motorräder. Wieso Ducati? Weil, wenn man den eingeschaltet hat, den Tonden da rausgekommen ist, den habe ich einfach gigantisch gefunden. Ducati hat immer so eine Art Cult-Status gehabt. Rundum das Jahr 2000 ist es das Unternehmen ein bisschen schlechter gegangen. Wieso? Weil die Motorräder, die sie produziert haben, die waren, da ist die Qualität dann ganz runtergegangen. Die haben das dann wieder auf die Reihe gekriegt und die Marken ist dann wieder gestiegen. Die haben an dem Punkt, also jetzt reden wir so 2015, 50.000 neue Motorräder pro Jahr produziert in einer kleinen Fabrik in Bologna. Dann sind sie ein paar Jahre später durch der VW-Gruppe gekauft worden und seitdem lancieren die jedes Jahr von der gleichen Modellreihe 2, 3, 4 neue Versionen, neue Produktlinien sind dazugekommen und. Und wenn du das vergleichst mit die Jahren vorher, da ist es eigentlich, dass sie jedes zweites Jahr ein neues Modell ausgebracht haben und so. Das ist alles viel langsamer gegangen. Was ist jetzt das Resultat? die Leute, die kaufen sich mehr und mehr Ducatis. Also das ist auch eine Art von Adoption. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das dann so erklärt. Und vielleicht Felix, als du daar ein Idee von, weil daarbij geht es jetzt nicht um Nutzen, weil ich kann mir jedes Motorrad kaufen, sondern das ist wirklich ein Erlebnis, was ich daar kaufe. Okay, ein Nutzen in einer anderen Form vielleicht. Aber das ist eine Art Lebensstil und Leidenschaft, was man da empfindet.
Ich glaube, du hast das. Ich bin auch Motorrad gefahren und bin da bei Kawasaki hängen geblieben. Ich glaube, dass du beim Motorradfahren einfach eine ganz starke Community schon hast. Also sobald du aufs Motorrad steigst und irgendwo anhältst, wirst du sofort vom anderen Motorradfahrer begrüßt. Und auch auf dem Weg wirst du immer gegrüßt, was am Anfang erstmal so total ungewohnt ist, wenn du es noch nie kanntest, aber was irgendwo einen Zusammenhalt darstellt, weil es ein gewisses Nischenprodukt ist, was aber auch sehr viel mit Spaß und mit Community verbunden ist. Ich glaube, dass das natürlich dann in dem Zusammenhang ganz stark zieht, weil das Thema Community und Zusammenhalt ist das, wo Menschen einfach nach streben. Das heißt, der Mensch will ja mit jemandem was erleben. Das heißt, er will zusammen mit anderen Menschen Erlebnisse teilen. Und das kannst du natürlich beim Motorradfahren wunderbar. Das heißt, du kannst dir Strecken aussuchen, wo du mit deinen Freunden fährst. Du kannst auch alleine fahren und triffst aber auf dem Weg immer ganz viele neue Freunde, die du dann machst alleine, weil du auf dem Motorrad sitzt. So, das ist so ein Phänomen, was ich damals auch erleben durfte. Das, was du jetzt beschrieben hast, Patrick, würde für mich eher so in das Thema gehen, okay, Ducati war halt von der Heritage wahrscheinlich eine kleine Manufaktur, die halt einfach eine gewisse Kapazität hatte und dann quasi gesagt hat, hey, wir entwickeln so, wie wir das für richtig halten, quasi neue Produkte. So, durch den Aufkauf von VW sind sie dann in das ganze Corporate Game reingekommen, wo man natürlich gesagt hat, okay, es muss, keine Ahnung, 4 Versionen pro Jahr geben, weil wir festgestellt haben, der Kunde kauft am meisten, wenn er 4 Produkte kriegt jedes Jahr. Und dann hast du ein Luxusmodell in Limited und dann hast du ABC und von dem nimmt er dann immer, ich sage jetzt mal immer, klassisch das mittlere Modell, das B, das wird am öftesten produziert, A ist so für die Einsteiger, 3 oder C ist dann das größere Modell und das Luxusmodell ist für die Sammler. So, das ist das eine Thema, dass du, sage ich mal, gewisse neuropsychologische Rezeptoren einfach ansprichst durch eine gewisse Struktur deiner Modellpalette. So, das heißt, du sagst, oh, es gibt jetzt 3, oh, das ist limitiert, oh. So, das heißt, dann beschäftigst du dich automatisch mehr damit und kannst, sage ich mal, so natürlich auch den Markenwert und das Wiedererkennungswert, sage ich mal, steigern. Das zweite ist das Thema, sage ich mal, dieses Thema Sammelleidenschaft, wo wir als Menschen natürlich auch dazu neigen, sagen, jawohl, wir sind Jäger und Sammler von der Intention her. Das heißt, alles, was du sammeln kannst und wenn jedes eine neue Ducati rauskommt oder jedes eine neue Limited, dann gibt es halt diese Fans, die sagen, jawohl, ich will jedes Jahr diese Limited haben, weil ich möchte meine Serie voll haben zum Beispiel. Und so natürlich auch diesen Hype einfach auch nochmal pusht. Und ich glaube, dass die zwei Faktoren einfach das sind, wo einfach dann da mit reinspielen auch.
Ich kann dazu nichts sagen, Motorrad ist nicht meine Welt.
Bist du der Einzige hier ohne Führerschein?
Ich bin der Einzige, der Autobahnspender ist.
Also wann gehen wir mit dem Motorrad fahren? Patrick, du kommst aus der Schweiz, dann holen wir Katharina ab und dann fahren wir zum Event. Ja, klar.
Ich habe hier eine KTM stehen.
Ja. Ich habe keine, aber ich kann mir eine Harley oder eine Suzuki ausleihen, also das ist nicht das
Ding. Nein, das ist, Mensch, also die schaffe ich ja gar nicht.
Nee, ich sagte für mich, ich habe keine eigene.
Ja, da. Aber Honda kann ich verstehen, habe ich früher auch so eine CBR gehabt. Ja. Gern gefahren, ja.
Jetzt würde ich gerne nochmal die reflektierte Seite dieses Podcasts darstellen und sagen, ist das ein beobachtetes Verhalten oder ist es jetzt einfach eine emotionale Aussage zu einem Thema, was ich gerne mag? Also ist Ducati deswegen erfolgreich, weil Felix gerne Motorrad fährt? Und deswegen sagt, ich interpretiere jetzt da was hinein, was auf Basis meiner Erfahrung für mich oder nachvollziehbar gut funktioniert? Oder ist das ein Pattern? Also was macht die Frage war ja, Warum ist eine Manufaktur erfolgreicher, wenn sie ihr Modellverhalten bei VW angepasst hat? Mhm. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt ein, also wie viel Subjektivität in der Analyse drin war.
Also was mir auch aufgefallen ist, die haben sogar dann angefangen mit jedes Jahr so einen Product Launch zu machen, wo der CEO auf die Bühne gestanden ist. Ich habe es mir einmal angeschaut und das war mir fast peinlich, weil der hat voll auf Steve Jobs gemacht. Das war einen reinen 1:1 Kopie und ich habe nur gedacht, er verkauft sich selber jetzt auf billig, um so in diesen Stil zu machen. Ducati als Marke, fantastische Historie. Ich meine, es wird oft angedeutet wie der Ferrari unter der Motorräder, yada, yada, yada. Mhm. Es hat einen fantastischen Ruf. Wieso muss jetzt der Geschäftsführer so tun, als ob er der Steve Jobs ist? Mir war das total peinlich, aber anscheinend hat das funktioniert. Weil jedes Jahr haben die Leute dann gesehen, neue Modelle, neu in das, neu in das. Und irgendwie ist diese Strategie aufgegangen. Also so, da bin ich dann sehr gespannt, oder da bin ich wirklich sehr neugierig. Wie kann so einen respektable kleine Manufaktur, die das alles handmäßig gemacht haben, sind jetzt durch ein Konzern gekauft. Jetzt kommt Konzern rein und sagt, okay, jetzt machen wir andere Strategie. Und das kommt an, weil die Adoption nachher, dass so viele Leute gekauft haben, die ist da.
Also die eine Hypothese wäre jetzt, ein regelmäßiger Launch erzeugt zusätzliche Nachfrage. Das war so das eine Beispiel, oder? Das war ein Beispiel. Und die zweite Frage war, ist Modell, ich weiß nicht, wie die Modelle vorher waren, aber es gab ja dieses klassische Beispiel von Steve Jobs bei, als er zurückgekommen ist zu Apple, wo er gesagt hat, wir brauchen einen Consumer-Laptop, einen Business-Laptop, einen Consumer-Desktop und einen Business-Desktop. Und alles andere geht weg. War die Komplexität der Modelle bei Ducati vorher anders und hat man das durch, so wie du jetzt sagst, diese ABC Cluster, wurde das dadurch vereinfacht?
Eher umgekehrt. Also wenn ihr seht, ja, okay. Total die Komplexität ist reingebracht worden. Und also das sehr, ja, sorry.
Es wurden mehrere Faktoren, glaube ich, angesprochen dabei. Das eine ist natürlich, dass der Mensch eine gewisse Konditionierung hat. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Katharina. Aber wenn du regelmäßig Events hast, dann ist es eine Gewohnheit. Und dann irgendwann gewöhnst du dich dran, hey, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues Motorrad. So, wenn du alle 2 Jahre eins rauskommst, kannst du diese Regelmäßigkeit nicht aufbauen. So, weil es dann nur alle 2 Jahre, für mich jedes Jahr. Das zweite Thema ist, durch das Thema Produkterweiterung und das Thema, wie Apple darstellt, haben sie natürlich marketingtechnisch da das volle Programm aufgefahren, was in der Zeit gerade aktuell genau das ist, was die Menschen einfach begeistert. Die Menschen wollen Erlebnisse, die wollen mitgenommen werden, die wollen live dabei sein, wenn irgendwas da ist. Das heißt, da spielt dieser Faktor Mensch und dieses Erlebnis einfach eine Riesenrolle. Ein Beispiel dafür ist Red Bull zum Beispiel. Das Zeug schmeckt furchtbar, aber es verkauft sich millionenfach. So, aber wie haben sie es geschafft? Sie haben das einfach auf jedem exklusiven Sportevent, auf jedem Dingsport-Event platziert und haben das jedes Jahr immer und immer und immer wieder gemacht, bis es einfach irgendwann bei den Leuten ankam, ey, Red Bull ist die Brand für Extremsport. So, das heißt, sie haben sich quasi durch diese Wiederholung und durch dieses extrem gute Marketing, was sie gemacht haben, einfach ein Image geschaffen, was quasi vom Push-to-Pull-Marketing quasi dann gegangen ist. Das heißt, was quasi dann die Leute dazu gebracht hat, zu sagen, ja, ich will das. So, weil das Produkt so eine Brand-Awareness hatte, dass die Kunden, dass der Sales gar nichts mehr machen muss, sondern die Kunden kamen zum Unternehmen und gesagt, ich will das, gib mir das. So, das wäre wie andersrum gesagt, der B2B-Kontext, wenn die Mitarbeiter zum Chef gehen und sagen, ich will diese Software, weil die erleichtert mir das Leben. Nur, dass das natürlich ein bisschen komplexer ist, wie jetzt bei Red Bull.
Also wer mir da noch einfällt, wer einen sehr guten Shift gemacht hat Und ich denke, das war, kann man mit Ducati durchaus auch vergleichen, weil ich glaube, das ist tatsächlich der Marketingwert, der da geschaffen wurde, ne? Also so eine Premium-Marke und so weiter und so fort, ist Kümmerling. Also Kümmerling, ich weiß nicht, ob du das kennst, Patrick, das ist so ein, was ist das, ein Kräuterlikör?
Kräuterschnaps, Kräuterlikör,
Den
ja.
gab es früher in, ich sag mal so, Altherrenkneipen, ja? Das war so das letzte Gesöff, so wenn nichts mehr ging, ne? So, je dunkler die Kaschemme, desto eher wurde der Kümmerling auf den Tisch gestellt. Das war ist ein Katastrophengetränk, wenn du mich fragst. Wirklich, also das ist wirklich unterirdisch. So, die haben es geschafft und haben einen kompletten Shift gemacht, auch per Marketing muss man sagen, dass Kümmerling mittlerweile einen absoluten Hype erfahren hat und einen Shift in die jüngere Partygeneration geschafft hat. War wirklich ein brillanter Zug, den die gemacht haben. Ich hab zufällig mal den einer der Verantwortlichen kennengelernt und habe mit dem darüber gesprochen, weil das sah so aus. Tatsächlich war das eine Arbeit von 10 Jahren, was er dann berichtet hat. Aber die Leute flächendeckend von einem Produkt zu begeistern, was eigentlich wo ganz anders herrührt, war tatsächlich reines Marketing. So. Und das kann man natürlich schwer vergleichen mit einer Software, finde ich, ne? Also bei Software, da kannst du das Marketing noch so gut sein. Also wenn die Software einfach nicht das in deinem Alltag nicht so bequem begeistert, also dann nützt das ganze Marketing nichts, ne?
Ja,
Aber
gut,
für
ist aber die
solche
Frage, welche
Produkte,
Art von Marketing sprechen wir? Wir gehen jetzt mal davon aus, das Produkt ist gut, es funktioniert. Aber es scheitert einfach ja bei der Adoption daran, wie der Nutzer es nutzt. So, die Frage ist dann, das Marketing des Produktes hat ja funktioniert, weil das Unternehmen hat das Produkt gekauft. Aber der Kunde am Schluss nutzt es nicht. Das heißt, dieses interne Marketing oder dieses interne After-Sales, sage ich mal, wie der Kunde das dann nutzt, also die Adoption, wurde halt damit vergessen. So, das heißt, da würden wir wieder auf den Punkt zurückkommen, dass quasi die Unternehmen eine Softwarelösung wollen, aber 60% dann kein Budget mehr haben, um das den Leuten quasi zu vermitteln oder sie zu begeistern. Das heißt, es wäre ja das interne Marketingbudget, was das Unternehmen dann kürzt, weil sie sagen, ja, wir haben ja die Software, der Kunde, unser Mitarbeiter oder der Kunde soll es nutzen. Das
naja,
wäre ja
Felix,
wieder
aber
das.
ehrlich. Also ehrlich, ich sag's mal ganz, ganz klar. Also, und da sind wir wieder bei KI. Also, wenn ein Produkt Kacke ist, so, dann, und du dafür Berater einkaufen musst, dass die deine Leute über ein Jahr oder sowas schulen, damit das Produkt überhaupt nutzbar gemacht wird, also dann hast du ein Produktproblem. So, das musst du auf anderer Seite lösen, ne? Und da ist KI natürlich eine gute Ergänzung und deswegen funktioniert es ja auch so mega, ne? Das ist keine Frage, aber wenn das Produkt Mist ist, dann ist das Produkt Mist. So.
Und trotzdem kaufen die Leute sich immer noch SAP.
Ja, noch, ja. Ja,
Und
klar.
ganz viele Berater, die leben davon. Also für mich ist das immer noch die größte Frage, wie ist so etwas möglich?
Das
Wo
Save
die
My Ass.
Leute, ja?
Aber das ist Nobody Got Fired Buying an IBM-Thematik.
Ja.
Also da geht es ja nicht um Adoption. Da geht es einfach nur darum, zu sagen,
Haken.
der die Entscheidung trifft, möchte nicht gefeuert werden dafür, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und dafür hat er die teuersten Berater im Zweifelsfall eingekauft, die alle gesagt haben, kauf SAP. Also was soll man denn machen als Angestellter?
Vielleicht mal selbstständig denken. So, das wäre vielleicht mal der erste Schritt,
Ich
was wir
weiß gar nicht, wo ihr
wollen.
lebt. Ich weiß gar
Ich
nicht, wo ihr lebt.
glaube,
Also,
das
das ist
ist
so
nicht die Realität.
theoretisch. Nein, die Realität sieht komplett anders aus. Also, wir haben ungefähr sind es zwischen 70 und 80%, das muss man ganz klar sagen, von Mitarbeitern, die genau das ausführen, was sie ausführen sollen, ja, teilweise Schaden machen, teilweise Mehrwert bringen. So. Aber der Durchschnitt macht das, was er soll. Fertig, was ihm gesagt wurde. So, dann haben wir zusätzlich noch die Situation, das sehe ich typisch deutsch natürlich auch, dass wenn du mitdenkst, dann hast du schon mal ein Problem, weil du deckst ja auf, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren oder dass andere Leute ihren Job nicht richtig machen und dann kriegst du da richtig Probleme, dann hast du nämlich richtig Geburtstag. Das ist ein Problem. Ja, das heißt, Performance wird abgestraft. Und das darf man mal nicht vergessen. Also sollte heute nicht das Thema sein, aber mitdenken, Felix. Nein.
Ich weiß,
jetzt bei Corporate geht Katharina ab.
Das ist genau mein Thema. Genau.
Habe ich noch was Schönes für dich. Ich habe jetzt am letzten Donnerstag eine Marketingchefin kennengelernt. Head of Marketing von einer der größten Agenturen weltweit. Die haben 5000 Mitarbeiter. Und die Frage war so, wie nutzt ihr denn AI? So. Und die zweite Frage war dann, wie sieht euer Arbeitsalltag in 10 Jahren aus? So, die einzige Antwort, die ich darauf bekommen hat, war, ja, in Salesforce und SAP ist ja AI implementiert. So. Und da habe ich mich echt gewundert, ein Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern, was die Ressourcen hat mit eigener IT-Abteilung und allem, verlässt sich auf externe Dritte auf eine AI-Lösung. Obwohl sie die Ressourcen hätten, das Wissen hätten und so viel ihren Mitarbeitern erleichtern könnten. Und das hat mich, sage ich mal, so ein bisschen aufgerüttelt, wo ich gesagt habe, so, warum schafft es das Corporate nicht, da selbst aktiv zu werden?
Offiziell. Weil die Frage müsste eigentlich lauten, welche AI nutzt ihr denn wissentlich oder unwissentlich? Also da muss ja da, also nur weil bestimmte AI-Tools nicht zur Verfügung gestellt werden, heißt das nicht, dass die Mitarbeiter das nicht nutzen. Natürlich nutzen die das.
Klar.
Ja? Kriegst du es nur nicht mit.
Und um nochmal zur Elektrizität zu kommen, ist die Frage, ob sie einfach den gleichen Lampenhersteller weiter Lampen gekauft haben, die jetzt keine Kerzen mehr sind, sondern Glühbirnen drin haben. Und das ist dann halt die AI. Sie haben halt einfach weiter Licht gekauft. Also,
ich finde also das... Sie haben jetzt Salesforce genutzt und nutzen jetzt halt die Salesforce AI, oder?
Sie kaufen nicht AI, sondern sie kaufen ein Management ihrer Kundenprozesse. Und wenn das jetzt mit AI ist, statt mit Kohle vorher, dann ist es besser. Aber AI an sich hat für die meisten Businesses keinen intrinsischen Wert. Sondern es ist das, was man damit macht. Und das können tendenziell natürlich Leute, die sich mit bestimmten Fragestellungen auseinandergesetzt haben, wie Rechnungen erfassen, Kundenbeziehungen, Management, besser als zu sagen, wie kann ich denn jetzt meine Kundenbeziehungen mit ChatGPT managen?
Also das halte ich für nicht abwegig. Also sagst du quasi, dass es dann auch wieder auf das Thema Adoption zurückzuführen, dass das quasi Unternehmen oder dass quasi Menschen das nutzen, um sich, sage ich mal, ihr Leben einfacher zu machen, aber sie nicht das volle Potenzial, sage ich mal, ausschöpfen, was sie natürlich machen könnten, indem sie da sich etwas mit beschäftigen und damit dann KI-Agents bauen, die ihnen quasi ihren kompletten Job abnehmen können. Beispiel die 4-Tage-Woche, wo einer gesagt hat, hey, du kannst das so und so machen, und die 4-Stunden-Woche, wo du irgendwie dann alles automatisierst, abgibst und quasi Prozesse definierst, wo du am Schluss dann gar nichts mehr zu tun hast selber. Und trotzdem läuft dein Business.
Ja, aber ich glaube, das bedeutet, dass ich auf einem Abstraktionslevel meine eigene Arbeit hinterfrage, die in den meisten Fällen nicht Realität ist, glaube ich. Sondern die Aufgabe ist, mach Licht.
Genau, und da sind wir wieder beim Thema, dass die Menschen nicht denken und dass die Menschen halt sich damit nicht beschäftigen. Aber, wieder zurück bei Society, dem großen Problem.
Aber warum müssen sie? Also wenn sie das machen, dann gründen sie wahrscheinlich ein Unternehmen. Also die Frage ist auch, ist das ihr Job?
Ja, würde ich schon sagen. Weil ein Mitarbeiter hat meiner Meinung nach den Job, sage ich mal, sich darum zu kümmern, dass er seinen Job bestmöglich macht. So,
Das heißt für mich... Musst du gerade gleich reinspringen.
Ja, heißt für mich, kannst du gerne machen. Heißt für mich, dass er sich damit beschäftigt, was sind meine Aufgaben und wie kann ich diese so gut wie möglich erledigen? Und wie kann ich dem Unternehmen weiterhingehend mit dem Bereich, in dem ich tätig bin oder mit meinen Ideen oder meinen Fähigkeiten, sage ich mal, Mehrwert bringen? So, das ist nicht immer der Fall, aber das wäre der Idealvorstellung.
Ich muss mal kurz reinreden. Ich muss mich leider verabschieden, weil ich einen geschäftlichen Termin habe. Das tut mir sehr leid, dass ich aus dieser Live-Sendung so rausspringen muss. Aber dafür ein kurzen herzlichen Dankeschön, Felix, dass du dabei warst. Und ich begrüße euch alle wieder gerne nächste Woche.
Alles klar. Ciao.
Tschüss. Aber Felix, jetzt muss trotzdem noch mal rein. Ich muss kurz noch reingrätschen jetzt, fix. Ich glaube, 95% der Mitarbeiter sind nicht in der Lage, AI so einzuschätzen, ähnlich so wie es Katharina beschrieben hat. Also die benutzen es, aber es kommt nicht das in der Qualität raus, wie es eigentlich nötig wäre. Und jetzt möchtest du noch, dass sie ihre Geschäftsprozesse auf Basis dieser Sache selbstständig verantwortlich verändern. Das funktioniert nicht.
Aber es fängt früher an, Pascal. Also Okay. Jetzt mal ehrlich, ich glaube, das ist eine Frage der Unternehmenskultur und das ist auch eine Frage der Haltung von Führung. Also grundsätzlich stelle ich Mitarbeiter ein oder sollte Mitarbeiter einstellen, die etwas können, was ich nicht kann. So. Oder zeitlich nicht auf die Kette kriege. So. Das heißt aber auch, ich muss dem Mitarbeiter volle Verantwortung auch geben dafür. Das heißt, ich muss ihn auch Entscheidungen treffen lassen. Was nützt es, wenn ich als Führung sage, wir kaufen SAP, eine komplette Fehlentscheidung getroffen habe, ja, mache dann noch den Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass er das nicht nutzt. Das ist einfach Mist. Dann sage ich doch lieber Mitarbeiter, sag mir, welches Tool für dich relevant ist, damit du die bestmöglichsten Ergebnisse hast. Da kann ich mit einverstanden sein oder nicht, aber dann trägt der Mitarbeiter die Verantwortung. So, und das ist eine Frage von, wie stelle ich Leute ein, wie gehe ich mit Mitarbeitern um und muss ich wirklich immer, ich sage es jetzt mal böse, mein Ego so stark haben, dass ich für solche Sachen immer das letzte Wort haben muss. So, dass ich das entscheiden muss, was meine Fachkräfte brauchen. So. Und wenn das ist eine Form der Kultur, die kann man etablieren. Und dann, glaube ich, kann man Mitarbeitern oder sollte man durchaus, man stellt muss ja gute man. Leute ein, soll man natürlich dann auch vertrauen, dass sie solche Sachen dann eben auch können. Aber ich glaube, um das zu können, das fängt viel früher an. Da stehen viele noch nicht. So.
Ich stimme dir zu, aber ich glaube, das war nicht die Fragestellung. Die Fragestellung war, müssen 100% der Leute jetzt AI einsetzen, um ihre Arbeit zu verändern? Da würde ich sagen, nein, müssen sie nicht.
Nee, es muss keiner. Also es wird Leute geben, die werden das machen und es gibt Leute, die machen das nicht. Die, wo es nicht machen werden, halt irgendwann auf der Strecke bleiben und werden dann halt keine Jobs mehr haben oder werden Jobs machen, die sie vielleicht nicht machen möchten. Oder werden sich, sage ich mal, neue Geschäftsfelder suchen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren entstehen werden. Um aber nochmal kurz auf das Thema von der Katharina, sage ich mal, zu kommen. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Reinvent Organization. So, und da geht es darum, wie sich quasi Unternehmen neu aufstellen können, um den Mitarbeitern mehr Struktur zu geben und selber Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es Beispiele vom sozialen Pflegedienst, mobilen Pflegedienst, die 3000 Mitarbeiter haben, bis zum Heller-Autozulieferer, die quasi, wo der Mechaniker vor Ort entscheiden kann, wenn er eine neue Maschine braucht. So, und natürlich gibt es da gewisse Strukturen, aber diese Strukturen werden von 2, 3 Menschen quasi dann schlussendlich entschieden. Klar, der Mitarbeiter kann entscheiden, er braucht neue Handschuhe, weil er dadurch seinen Prozess schneller machen kann, weil die halt nicht rutschen. Dann kauft er sich neue Handschuhe. Wenn er eine neue Maschine kaufen will, dann geht er halt zu seinem Werkstattkollegen oder zu der Person, die am meisten Ahnung davon hat, fragt diese Person und sagt, hey, du, ich würde gerne die Maschine kaufen, weil ich glaube, dass wir dadurch uns eine halbe Stunde Zeit sparen können bei dem Prozess. Dann gucken die es gemeinsam an und wenn die beide sagen, jawohl, das ist ein Mehrwert für unsere Firma, dann sind sie damit zum Chef gegangen und sagen, du Chef, pass auf, wir würden gerne die Maschine kaufen, weil die spart uns eine halbe Stunde Zeit am Tag und dadurch können wir die Revenue um 3 Millionen erhöhen. So, und dann wird quasi gemeinsam entschieden, kaufen wir die Maschine oder kaufen wir sie nicht? So.
Und so sehe ich das mit KI genauso, ehrlich gesagt.
Genau.
Deswegen bin ich da nah an der Frage dran. Also es muss doch der Mitarbeiter ganz klar für sich entscheiden, gibt es eine KI, die für mich relevant ist und die ich haben möchte?
Genau, das ist ja quasi nur deshalb nur auf die alte Welt bezogen, weil die alte Welt, da gab es dann noch keine AI, als das Buch entstanden ist.
Ja, klar.
Da war noch kein Thema. Aber im Prinzip, ja, genau. Und das geht dann wieder darauf, auf dieses Thema, was auch immer mal wieder gepriesen wird, dieses Intrapreneurs, das heißt quasi Mitarbeiter, die halt selber mitdenken und gucken, wie sie ihre eigenen Prozesse, die sie selber ja jeden Tag machen, einfach vereinfachen können. So, um die Adoption natürlich dann so einfach wie möglich zu gestalten, weil sie durch die Selbstwahl einfach eine viel höhere Selbstmotivation haben, um somit quasi dann den bestmöglichen Job abzuliefern. So, Wort zum Sonntag.
Wort zum Sonntag, ja. Ich bin da voll komplett bei dir.
Das war das Abschlusswort zu Adopt.
Ach, Felix, das war schön.
Sehr schön. Kam gerade so. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt bin ich gerade im Flow.
Wir machen am 12. Mai weiter mit dir.
Machen wir.
Absolut. Machen wir. Ne? Am 12. Mai, da ist das erste Elefant im Raum Event. Ja, da werden wir noch ein bisschen was zu schreiben. Ja, und Bescheid geben. Da wird auf jeden Fall Felix als Experte auch auf jeden Fall da sein.
Richtig. Okay. Ich hoffe, du auch, Pascal, dass wir uns dann auch mal kennenlernen in Persona.
Ich hoffe, ich habe nur gerade eben zum ersten Mal davon gehört.
Ja.
Von daher lasse ich mich überraschen und wünsche euch alle einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Wunderbar.
Ciao. Ciao.
Tschüss.